Wie ist es, wenn du deine Schwester verlierst und gleichzeitig zwei kleine Kinder hast, die die brauchen? Wenn du im Alltag funktionierst, obwohl du innerlich zusammenbrichst? In dieser Folge spreche ich mit Ina, die hat 2020 ganz plötzlich ihre Schwester verloren und erzählt berührend ehrlich, wie sich ihre Welt verändert hat. Es geht um die oft vergessene Geschwistertrauer, um das Leben als trauernde Mama, um fehlendes Verständnis und die Kraft von Selbsthilfegruppen. Diese Folge ist eine Einladung an alle, die sich mit ihrer Trauer allein fühlen. Du wirst die gesehen fühlen, ganz sicher. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Ja, liebe Ina, schön, dass du heute hier dabei bist im Podcast Trauerwelle und wir über ein sehr berührendes Thema, gerade in meinem Fall auch sprechen, und zwar das Vergessene in der Trauer, die Schwestern oder die Geschwister oft. Erzähl doch mal, wer bist du, wo lebst du, was machst du so?
Also erstmal möchte ich mich bedanken, dass du mich eingeladen hast. Das hat ja ein bisschen gedauert, bis wir zusammengekommen sind, weil wir zwei Mamas sind und viele Verschiebungen stattgefunden haben. Und ich muss auch sagen, dass Podcasts für mich in meiner Trauer, vor allem in der ersten Zeit, ein totaler Anker waren. Da hat es deinen leider noch nicht gegeben. Mhm. Aber ich habe natürlich reingehört und ich finde, das ist gerade eine super Ressource auch, wenn man akut trauert, sich andere Podcasts mit anderen Trauernden und auch Interviews und so anzuhören. Deswegen freut es mich, dass ich ein bisschen was über die Geschwistertrauer heute erzählen darf, weil es mir auch eine Herzensangelegenheit ist. Mhm. Ja, also ich bin die Ina. Ich bin eine Österreicherin, das hört man wahrscheinlich. Ich komme aus der Steiermark, aus Graz, habe aber die letzten Jahre und auch, als ich meine Schwester verloren habe, im Ausland gelebt, also war nicht in Österreich zu Hause, was auch nicht irrelevant war für meine Trauer. Und bin jetzt noch 39 Jahre alt, habe zwei Kinder, die sind 6 und 8 Jahre alt, und lebe jetzt eben wieder in Graz seit kurzem. Ich bin Psychologin, also klinische und Gesundheitspsychologin und angehende Psychotherapeutin, also in Ausbildung unter Supervision Richtung Verhaltenstherapie und arbeite in der Online-Beratung mit Erwachsenen. Ja, also das ist so vielleicht ein bisschen der Rahmen, genau, zu meiner Person.
Du hast ja schon gesagt, eben Geschwistertrauer. In dem Fall deine Schwester, die Pia, ist 2020 verstorben. Wenn du so an sie jetzt denkst oder zurückdenkst, was fällt dir da so an Bild oder Beschreibung zu ihr ein?
Die Pia war so ein Tausendsasser. Also die hat tausende Interessen und Hobbys gehabt. Und irgendwie war der Tag immer zu kurz. Also die hat so viele verschiedene Sachen immer gemacht und ich habe immer wieder zu ihr gesagt, mach ein bisschen weniger, ein bisschen Pause und so. Aber im Nachhinein denke ich mir, so hat sie halt unfassbar viel halt auch erlebt in ihren 31 Jahren. Sie ist ein total fröhlicher, positiver Mensch gewesen, war auch pragmatischer als ich. Also wir waren uns in vielen Punkten schon ähnlich. Aber ich war ein bisschen so immer grüblerischer und so und sie war immer eher so eine Macherin und ich habe immer gedacht, also sie, auch wenn ich dann später gedacht habe, zum Beispiel, wenn wir dann irgendwann einmal das Haus der Eltern ausräumen müssen oder so, dann müsst, also wenn die mal nicht mehr sind, dann wird sie das in die Hand nehmen und wird das alles organisieren, obwohl sie die jüngste von uns dreien war. Mhm. Und mein Bruder und ich, wir werden halt doch so irgendwas mithelfen, aber eigentlich wird sie so das Zepter in die Hand nehmen oder wenn wir Urlaube gefahren sind oder so, sie hat das immer organisiert, sie hat die Familiengeschenke organisiert. Also sie war irgendwie so, ja, ein bisschen vielleicht eine untypische jüngste Schwester. Also sie hat irgendwie so immer ganz viel Verantwortung übernommen und ja, wir haben total viel Urlaube zusammen immer gemacht. Also als wir jünger waren, waren wir wirklich ganz eng, weil wir sind nur 3 Jahre auseinander. Und wir waren wie Freundinnen einfach und sind wirklich halt einfach voll zusammen aufgewachsen. Hat mich früher schon genervt, wenn sie mir immer alles nachkauft hat und das gleiche Gewand anzogen hat und so. Ja, und was wir sehr geliebt haben gemeinsam ist Musik. Also wir waren voll für auf Konzerten immer und sind voll für tanzen gegangen und waren da auch immer diejenigen, die eigentlich fast nie was getrunken haben, also keinen Alkohol getrunken haben, sondern wir wollten immer tanzen, 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 bis halt die Lichter wieder angehen, so auf die Art, und sie uns rausschmeißen. Und das ist bis heute noch total wichtig für mich, also dass ich zu Konzerten ganz viel gehe, oft auch allein. Also das stört mich ja nicht so. Und dann nehme ich oft irgendeinen Schmuck von ihr mit oder ziehe manchmal Socken von ihr an oder so, dass ich das Gefühl habe, ich nehme sie so ein bisschen mit. Das ist so eines meiner wichtigsten Trauerrituale, würde ich sagen. Oder Verbindungen auch zu ihr. Wobei ich sagen muss, am Anfang habe ich Musik nicht gut hören können. Mittlerweile geht das. Vor allen Dingen neue Sachen, weil ich immer gedacht habe, das kann sie nie mehr hören. Ich weiß, dass viele Trauernde nämlich eher die alten Sachen nicht so hören können, weil das so viele Erinnerungen hochholt. Aber bei mir waren es eher die neuen Sachen, wo ich gedacht habe, die Band hätte so taugt oder das Konzert wäre sie sicher mitgegangen und so. Das war schwierig, aber das habe ich so nach 2, 3 Jahren wieder Gott sei Dank für mich entdecken können, nach viel, viel Trauerarbeit. Ja, aber die Bia und ich waren. Ja, ganz viele haben gesagt, ihr haben uns beneidet auch für unsere Geschwisterbeziehung. Und das, was schon war, die letzten Jahre, also ich habe sehr lange im Ausland gelebt, also fast 8 Jahre, na, 7,5. Und da war es natürlich ein bisschen schwieriger dann, weil da ist da Covid reingefallen und so weiter davor noch. Wobei sie ja im Covid-Jahr, eigentlich im 2020er Jahr, ist sie ja verstorben. Aber es waren da, wir haben uns da nicht mehr so viel gesehen. Und natürlich mit den Kindern und so war es auch nicht immer so einfach, so viel zu telefonieren. Aber
Und du hast ja in
trotzdem,
Norwegen gelebt.
ich habe in Norwegen gelebt, also
Das
zuerst
ist
in
ja doch
England,
ein
dann in
Stück. Das
Norwegen.
ist ja nicht, wo man mal schnell
Genau.
ins Auto steigt und besucht.
Man muss schon fliegen.
Ja.
Also das heißt, ganz spontan geht das alles nicht. Sie war aber auch öfter auf Besuch und sie war auch die Patentante von meiner Älteren. Ja, also ich würde sagen, die letzten Jahre hat jeder so ein bisschen mehr so sein Ding gemacht, aber wir sind trotzdem immer verbunden geblieben und also die Basis war immer total gut. Und ja, sie hat auch erst knapp ein Jahr vor ihrem Tod erst geheiratet und da waren wir dann noch zum Poltern und so. Also es waren schon viele so Familienurlaube auch noch am Schluss, wo wir es dann doch immer wieder dann gesehen haben und Kontakt gehalten haben. Aber es hat sich schon, würde ich sagen, am Schluss und damit habe ich auch ein bisschen gehadert. Nach ihrem Tod die Beziehung einfach so ein bisschen verändert, weil wir einfach in einer anderen Lebensphase waren.
Ja, klar.
Aber es war irgendwie immer klar, wir haben immer geredet, irgendwann sitzen wir dann nochmal auf der Veranda und spielen Karten oder so, wenn die Männer dann alle tot sind. So. Also das war irgendwie immer klar, dass die Verbundenheit sowieso bleibt, auch wenn es mal vielleicht andere Phasen gibt, wo es ein bisschen im Hintergrund ist. Ja, also so, jetzt habe ich viel erzählt, aber so
Das
würde
ist
ich sie
cool, also
beschreiben
von
und
Schieren einfach zum Herrn, wer sie war, gell? Dass wir uns so ein bisschen vorstellen können, wie hat denn die Beziehung ausgeschaut und was hat euch so beschäftigt. Und das mit den Konzerten, das finde ich voll schieren. Ich mache das so, so gern. Auch nur auf Konzerte gehen, hätte ich mir früher nie vorstellen können. Und jetzt so am liebsten auch nur. Ich habe zum Beispiel, du bist ja auch 39 und ich werde ja auch 40 jetzt im November bei mir. Und jetzt auch nicht mehr selber, jetzt schon Konzerttickets gekauft zum Beispiel. Ganz bewusst. Ja, will ich für mich zu diesem Konzert. Das ist so, das ist ja auch emotional und du bist in
Voll.
Bewegung, bist ganz bei dir und ja,
Ja, ich
verstehe.
kann fast besser bei mir sein, wenn ich allein gehe zum
Ja,
Konzert und
jo.
nicht eben mit jemandem dann, der vielleicht noch reden will oder irgendwas anderes. Oder mir, also eigentlich weine ich bei jedem Konzert
Ja,
irgendwann
jo,
einmal, aber das ist
immer.
halt dann so. Und irgendwie finde ich es voll, voll wichtig. Und ich tantel mir auch so ein bisschen von Konzert zu Konzert teilweise und schaue, dass ich da immer regelmäßig was habe. Ja, aber
Gibt's
es
bei
gibt
dir
auch.
schon ein nächstes Konzert, also in Aussicht?
Ja, Cat Power gehe ich. Ja, im Juni. Aber ich gehe, also in Norwegen bin ich fast jeden Monat ein Konzert mindestens gegangen. In Graz ist es jetzt noch ein bisschen weniger, da ist nicht so viel los, da muss ich eher nach Wien fahren, aber ja. Und es gibt aber auch ganz viele andere Sachen, also die Bier zum Beispiel jeden Tag Yoga gemacht, über viele Jahre. Und das verbinde ich zum Beispiel auch voll mit ihr. Und da sage ich zum Beispiel am Schluss sagt man immer Namaste. Und dann, ich hatte das bei meiner Familie so ein bisschen einbürgert, dass meine Schwester hat dann oft Mamaste gesagt, wenn die Mama Yoga mitgemacht
Cool.
hat. Und jetzt sage ich halt oft so für mich so im Stillen so Namaste, Pipiste, weil ich habe sie oft auch Pipi genannt. Und Mamaste halt für die Mama, weil wir oft zu dritt Yoga gemacht
Ja.
haben. Also es gibt ganz viele Sachen. Also kenne fast niemanden, der so viel Interessen gehabt hat mit Übergarteln und Aromatherapie und Kultur und Sport und also alles Mögliche. Also mir war es oft ein bisschen zu viel, aber ja, so ist es halt mit Schwestern. Wir haben uns halt auch sehr inspiriert, auch immer wieder. Und ja, das war total schön.
Also ich kann es voll nachempfinden und nachfühlen. Ich spüre es richtig, voll. Und dann 2020, hast du schon kurz angesprochen, ist dann deine Schwester eben ganz plötzlich verstorben. Magst du uns ganz kurz erzählen, was in etwa passiert ist.
Ja, also meine Schwester war 31 zum damaligen Zeitpunkt und das ist, wie gesagt, die war kerngesund und das ist ganz plötzlich passiert nach einem Behandlungsfehler von einem Arzt. Ich möchte die Hintergründe jetzt nicht so genau beleuchten, einfach weil ich die Privatsphäre einfach auch von ihr und ihrem Partner und auch meiner restlichen Familie so wahren möchte, was da jetzt genau die Hintergründe waren. Aber es ist auf jeden Fall auch danach ein Gerichtsprozess hat stattgefunden. Es ist medial auch ziemlich verarbeitet worden und das war natürlich auch, hat meine Trauer auch beeinflusst. Und es war halt wirklich von einem Tag auf den anderen. Also es war eigentlich ein Routineeingriff. Und ich war tatsächlich die Einzige aus der Familie, die das gewusst hat zum damaligen Zeitpunkt. Und plötzlich war alles anders. Also, und ich war, wie gesagt, in Norwegen damals zu Hause. Es war mitten in der Covid-Zeit. Es hat Lockdowns gegeben. Und ich bin da gar nicht so schnell zurückgeflogen. Also ich habe zuerst da gar nicht verstanden, wie ernst das ist, wie das halt oft so ist. Und denke mir so, ach, die ist jung, die schafft das schon, das wird schon und so. Aber dann habe ich schon relativ schnell kapiert, das ist jetzt ernst. Und dann habe ich versucht, Flüge auch zu buchen und so. Und es hat gar nicht Flüge so gegeben, so viele, weil es halt durch die Covid einfach nicht so viel Flugverkehr gegeben hat. Und dann bin ich auch erst einen Tag, also ich bin einen Tag zu spät dann eigentlich gekommen. Oder eigentlich am selben Tag, aber halt am Nachmittag dann. Und die Bier ist dann mehr oder weniger gestorben, als ich gerade in der Luft war, als ich gerade auf dem Weg zu ihr war.
Also das heißt, da fehlt ja dann auch dieser Abschiedsprozess, so das Verabschieden durch plötzliche Todesfälle ja generell. Und hast du dann aber in dem weiteren Abschiedsprozess, also Beerdigung oder wie hat das stattgefunden, da hast du dann da sein können oder hast da ja, hat das überhaupt stattfinden können? Weil wir wissen ja eben, Covid war ja viel eingeschränkt.
Also zum einen war es irgendwie schon so, um vielleicht trotzdem noch bei ihrem Todestag zu bleiben. Also ich habe das natürlich dann geschnallt, dass das jetzt ernst ist und es auch gesagt, wann alle fahren jetzt hin zum Verabschieden und ich war halt irgendwo am Flughafen oder zuerst im Taxi und am Flughafen. Ich habe da ganz viele so Videos geschickt und Voice-Nachrichten hingeschickt und so und die sind der Bia dann vorgespielt worden. Also sie war da schon im künstlichen Tiefschlaf. Ob sie da irgendwas mitgekriegt hat, werden wir eh nie wissen. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, ich habe da ganz viel trotzdem versucht, so rauszulassen, so zum Thema Abschied, dass es zumindest irgendwie ankommen kann. Und mein Bruder hat mir nachher schon auch erzählt, eigentlich war das gut, dass ich manchmal Sachen gesagt habe, die im Raum vielleicht gar niemand so sich traut hat anzusprechen oder so, weil ich war nicht da, deswegen war eine andere Distanz. Und irgendwie war er dann trotzdem so irgendwie dabei. Aber natürlich habe ich viele Sachen vor Ort nicht so mitgekriegt und habe manche so sicher sehr traumatische Sachen gar nicht so miterlebt, die meine Familie verarbeiten müssen oder muss. Ja, und danach hat es zuerst geheißen, es dauert eben, bis es zu einer Verabschiedung oder zum Begräbnis kommen kann, weil es eben gerichtlich auch eben alles untersucht worden ist und so. Und das hat dann 2 Wochen gedauert. Und in den 2 Wochen haben wir halt dann viel vorbereitet und so. Und die
Das heißt, du bist dann
Familie.
dort geblieben, also in
Ich bin
Österreich
dann
wieder.
dort geblieben und ich bin auch den Ga also das war über mehrere Monate, dann bin ich dann in Österreich geblieben,
Ah
weil es
ja.
gar nicht anders gegangen wäre. Also wir sind dann wirklich mehrere Monate, ich und meine Familie dann in Österreich geblieben, bei der Familie und waren einfach zusammen dann. Und sind erst so 3, 4 Monate später sind wir dann alle so auseinander wieder in unsere Leben zurück.
Ja.
Ja, weil wir alle ja irgendwie uns braucht haben gegenseitig,
Ja.
also einander braucht haben und ja. Ja, und irgendwie zur Verabschiedung, also die Bier hat einen riesigen Freundeskreis gehabt aus allen möglichen Lebenslagen. Und das war natürlich für alle der Riesenschock. Und wir haben das echt, finde ich, sehr schön, also die Verabschiedung sehr schön gestaltet auch. Und da haben wirklich auch aus allen Freundeskreisen irgendwer was Persönliches einbracht auch. Und ja, also irgendwie. An das denke ich tatsächlich gern zurück, weil das irgendwie so was Schönes war, was wir für die Bier auch noch organisiert haben. Und ich muss auch sagen, die Bier, meine Mama und ich, wir sind so Feierer, also wir organisieren gerne Partys und Feste und das haben wir immer gern gemacht. Und irgendwie hat sich das so ein bisschen angefühlt wie so ein Fest für die Bier halt. Und wir haben auch dann also so im Sommer auch mit den Freunden einmal so ein Wochenende auch noch einmal dort verbracht, wo wir alle poltert haben mit ihr und da sind wirklich voll viele Freunde gekommen und haben einfach zusammen Yoga gemacht und Sport gemacht und mal wandern und
Das ist
alles
aber eine schöne
Mögliche.
Idee.
Ja, das war total schön. Das haben wir leider nur im ersten Trauerjahr geschafft. Das würde ich total gern wieder machen, aber oft fehlt mir dann die Kraft, das zu organisieren. Also
Ja.
vielleicht kriegen wir es hin, wenn die Bier mal 40 geworden wäre, so. Oder zu irgendeinem anderen Jubiläum oder so, oder Meilenstein, aber schauen wir mal. Aber das war total schön und das hat mir auch total viel bedeutet, weil ich durch die Freunde auch eine totale Verbindung zu Bier gespürt habe, weil sie einfach wirklich ganz, ganz enge Leute um sich herum gehabt haben, die Bier einfach super gut gekannt haben und begleitet haben über viele Jahre.
Das ist schön.
Ja.
Ja. Und du hast dann auch gesagt, eben, ihr seid ja dann wieder zurück in eure eigenen Leben, in euren eigenen Alltag eben zurück. Und dann ist da diese Geschwistertrauer. Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt? Also
Naja,
hast
also
du
ich
da
kann
irgendwie
vielleicht.
Verständnis gekriegt oder eher so, was ist mit dir? Du bist ja nur die Schwester oder so.
Ja.
Also solche Sätze zum Beispiel.
Also ich muss sagen, am Anfang habe ich schon sehr viel Verständnis gekriegt, weil alle gewusst haben, wie eng die Bia und ich waren. Da war das irgendwie schon so, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass sozusagen so akzeptiert wird, was halt schon teilweise stattgefunden hat. Ich glaube, das kennen alle Trauernde, dass teilweise so Trauer verglichen wurde.
Leider.
Ja, wo ich halt oft so gedacht habe, so, also ich glaube, das ist auch ein bisschen unfair, manchmal Trauer zu vergleichen, das sollte man auch nicht machen, aber ich habe mir immer gedacht, ja, ich kriege nie mehr Schwester. Das passiert einfach nicht mehr und habe dann oft so, wenn dann andere über irgendwelche Trauergeschichten geredet haben, manchmal das Gefühl gehabt, ja, das ist viel Ärger sozusagen und in Wirklichkeit, jetzt steckt halt jeder in seiner Trauer drinnen und die ist dann die ärgste Trauer in dem Moment. Aber ich war schon sehr natürlich mit mir beschäftigt am Anfang und die ersten Monate, finde ich, war das noch in Ordnung und dann war es aber schon so, dass gerade weil ich auch Mama bin, schon irgendwie von gewissen Leuten relativ schnell dann auch erwartet wurde, so dass ich jetzt wieder funktionieren muss. Und dass ich ja kleine Kinder habe und das geht überhaupt nicht, dass ich da jetzt irgendwie so in einem Trauerloch bin. Und ja, mir wurde dann teilweise auch irgendwie so Depression unterstellt. Und ich meine, ich bin selber vom Fach und ich weiß, ich habe keine Depression gehabt, ich habe getrauert und ich weiß, es gibt Überschneidungen zwischen depressiven Symptomen und Trauersymptomen, aber ich war einfach voll in der Trauer drinnen. Und ich habe sicher auch vielleicht anders getrauert, als es die Gesellschaft oft so, ja,
Erwartet.
akzeptiert oder erwartet oder so, weil ich habe sehr viel über die Bier geredet, ich habe mir sehr viel Raum genommen dafür und habe eben nicht gleich mich abgelenkt und irgendwie wieder funktioniert, sondern ich habe Wege gefunden oder versucht zu finden, wie ich die Trauer verarbeiten kann, bin voll in die Trauerarbeit auch eingestiegen. Es war auch nicht immer ganz einfach, weil dadurch, dass ich vom Fach bin, habe ich oft so gedacht, ja, ich möchte eben, das ist keine Krankheit, ich möchte mich damit auseinandersetzen und so. Und habe jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, vielleicht fast ein bisschen zu viel versucht, irgendwie mich damit das zu verarbeiten oder so irgendwie, wo ja Zeit auch ganz viel eine Rolle spielt und man auch ganz viel so, ja, manche Dinge, das müssen sich auch entwickeln und man kann sie nicht beschleunigen, sozusagen, selbst wenn man vom Fach ist. Also da muss ich sagen, das war schon eine ziemlich intensive Selbsterfahrung auch für mich. Und ich muss sagen, ich habe dann schon relativ bald einmal schon so Sachen gehört wie, du musst jetzt wieder in deine Mutterrolle zurück und das geht gar nicht irgendwie, dass du länger schläfst als deine Kinder zum Beispiel. Und ich habe aber Schlafstörungen gehabt, unfassbar Schlafstörungen gehabt und bin oft erst um 3 oder 4 oder so eingeschlafen und habe dann natürlich nicht um 6 aufstehen können. War einfach total fertig und mein Partner hat das, also mein damaliger Partner hat das dann super übernommen auch, aber da ist uns teilweise schon auch Unverständnis entgegengebracht worden, so im Sinne von, naja, das ist meine Aufgabe so und die Trauer, ja, dass es zu expressiv irgendwie ist, gell? Und mir ist dann schon auch sogar von Kolleginnen, also ich habe viele Freundinnen aus so einem Fach, Kreisen, also ob es jetzt Psychologinnen oder Psychotherapeutinnen sind, die dann schon auch irgendwie gesagt haben, so nach einem halben Jahr, ja, geht es dir jetzt wieder gut? Oder einer hat mir dann nochmal geschrieben, ja, Zeit hilft, gell? Weil ich mir gedacht habe, so, ja, Zeit kann schon Trauer verändern, aber es ist ja nicht so, dass das jetzt dann weg ist. Und oder eine hat mir mal gesagt, ja, schau in die Augen deiner Kinder, dann geht es dir wieder gut und so. Also, wo ich mir auch gedacht habe, so, die Leute haben keine Ahnung auch von Gleichzeitigkeit und davon, dass auch ich einerseits total dankbar sein kann für meine Kinder und froh bin, dass ich sie habe und so und gleichzeitig meine Schwester vermisst und dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Und natürlich war mein Nervenkostüm nicht gut. Also das habe ich schon gemerkt. Also mein Nervensystem war schlecht und natürlich kleine Kinder sind laut, kleine Kinder brauchen viel, schlafen schlecht und, und. Also wo ich schon gemerkt habe, ich bin da schon, meine Grenzen kommen zwischendurch. Und war dann auch nicht so die Mama, die ich gern gewesen wäre oder die ich auch vorher war. Und das ist für mich schon ein großer sekundärer Verlust, auch in der Trauer, weil ich diese Jahre ja nicht mehr zurückkriege. Also vor allem die ersten 2 Trauerjahre, würde ich sagen. Also ich kann mir manche Sachen, vor allem von meiner Jüngeren, nicht mehr wirklich erinnern. Also das ist wie so ein
Nebel.
Schleier irgendwie, wo man eben sagt, auch so wie im Schock, man ist auf Wolken oder ist wie so wie in Watte gepackt. Ich kann mir ganz viele Sachen gar nicht mehr so gut erinnern aus der Zeit und das kriege ich nie wieder. Also, und an sowas denkt man oft auch gar nicht, wenn es um Trauer geht. Also, dass das ja nicht nur der primäre Verlust ist des Menschen, und das ist ja schon total viel, sondern diese ganzen sekundären Verluste, die irgendwelche Erwartungen, wie das Leben eigentlich weitergegangen wäre, oder eben auch, ich wollte immer mehr Kinder eigentlich haben. Das war undenkbar zu dem Zeitpunkt, dass ich noch ein Kind kriege in dieser Situation. Also, das sind alles so Verluste, die dann so als Rattenschwanz so dazukommen sind, teilweise, und die ich natürlich bis heute auch spüre und die ich wahrscheinlich auch noch spüren werde lang. Ja,
Wie war
also.
das dann, wenn ich kurz fragen darf, innerhalb deiner Familie, so, auch mit deiner Mama, wo du gesagt hast, oder dein Bruder, hast du das Gefühl gehabt, dass du weniger die Erlaubnis hast, darüber zu trauern? Wie war das so? Also konkret, du als Rolle der Schwester, deine Mama als Rolle der Mama zum Beispiel?
Also innerhalb meiner Familie war es eigentlich nicht so, muss ich sagen. Also meine eigene Familie hat mir das schon zugestanden. Also die haben sich natürlich Sorgen gemacht da, vor allem weil ich auch weit weg war. Und weil ich halt auch einfach am engsten mit ihr war, hat es mich natürlich noch einmal anders getroffen und ich bin einfach ein anderer Typ. Ich bin vielleicht dann auch einmal emotionaler mit den ganzen Dingen umgegangen. Ich habe zum Beispiel, was viele Geschwister sonst haben, nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich um meine Eltern kümmern muss. Also, weil viele Geschwister haben ja oft das Thema, sie müssen sich kümmern und haben für ihre eigene Trauer keinen Raum, also, oder keinen Platz. Das habe ich nicht so gehabt, weil meine Eltern irgendwie relativ schnell dann schon auch einerseits sich gegenseitig gestützt haben und auch wirklich uns als Kinder nicht so belasten wollten, weil sie wollten, dass wir unsere Leben weiterführen können. Das sind meine Eltern einfach. Die waren immer schon so. Die haben ihre Wege dann halt selber gefunden. Da muss ich schon sagen, das kenne ich nicht. Und ich weiß aber, dass das viele Geschwister betrifft, dass die sich dann um ihre Eltern kümmern müssen und dann selber für ihre Trauer gar keinen Raum haben. Was sie aber
Oder das
schockt
Gefühl einfach haben. Also das war es
oder
ja
das
von
Gefühl
meiner
haben, genau.
jüngsten Schwester, die hat die ganze Zeit das Gefühl gehabt, sie muss jetzt die Mama irgendwie bespaßen und entertainen, dass es ihr besser geht und so in die Richtung und auffangen und unterstützen im Alltag und ja, voll schwierig natürlich.
Ja, na, das Gefühl habe, also vielleicht auch, weil ich weit weg war, also ich habe ja gar
Ja.
nicht so viel machen können. Also ich weiß zum Beispiel, mein Bruder ist schon öfter dann nach Graz gekommen als vorher, weil er schon sich mehr gekümmert hat und so. Aber meine Eltern waren schon relativ, ja, ich glaube, die wollten uns wirklich nicht belasten und sind doch relativ stabil mit dem umgegangen, zumindest nach außen hin. Was ich aber schon immer wieder gehört habe, also es ist schon, also wie es mir geht, ist eher selten gefragt worden. Es ist schon eher gefragt worden, ja, wie geht es jetzt den Eltern und um Gottes Willen, das ist das Schlimmste, was einem Elternteil passieren kann. Oder natürlich, wie geht es ihrem Partner? Kinder hat sie noch keine gehabt. Das wäre wahrscheinlich dann die nächste Frage gewesen. Aber wie geht es den Geschwistern?
Das ist schwierig.
Das war eher selten der Fall. Und ich bin halt vom Typ her jemand, ich habe viel darüber geredet und habe auch gesagt, was das mit mir macht, wie das mich beeinflusst hat, wie unsere Beziehung war. Und dadurch war eigentlich klar, dass es mich total hart getroffen hat. Aber wenn ich jetzt nicht so offen damit umgegangen wäre, wäre ich sicher vergessen worden. Also, und ich erlebe das ja auch in meiner Selbsthilfegruppe, über die wir noch sprechen werden, dass das ganz oft das Thema ist. Also, dass Geschwister, das ist die Trauer der Vergessenen, der Übersehenen und die ja, suchen, müssen sich echt Gleichgesinnte oft suchen, damit sie überhaupt irgendwie das Gefühl haben, dass ihre Trauer auch irgendwie Anerkennung findet und da sein darf. Und das ist schon sehr schade, muss ich sagen. Und deswegen ist mir das
Voll.
Geschwister-Trauer-Thema auch so wichtig. Und freue mich eben, dass wir heute drüber reden, weil Geschwister Beziehungen sind die Beziehungen, die man im Idealfall am längsten in seinem Leben hat.
Voll.
Also, ich habe die Bier gekannt, aber ich war 3 und wenn jetzt alles gut gegangen wäre, hätte ich die länger in meinem Leben gehabt als meine Eltern, als jede Freundin, als jeden Partner, als jedes Kind. Also, eigentlich wäre das die Beziehung in meinem Leben gewesen, die am allerlängsten hätte andauern sollen. Und ich muss auch wirklich sagen, am Anfang habe ich mich gefühlt wie amputiert. Also ich habe
Ja.
das Gefühl gehabt, so ein Teil von mir ist wie weg.
Voll.
Und ich kann mich noch erinnern, auch unsere Bestatterin hat damals gesagt, ich kann mir vorstellen, ihr fühlt euch wie in einem freien Fall. Und genau so war das irgendwie. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe völlig den Halt verloren. Und obwohl die Bia die Jüngere von uns war, muss ich sagen, war sie trotzdem immer so ein Anker für mich. Also die war immer irgendwie so in der Familie auch immer so meine stabilste Bezugsperson, wo ich gewusst habe, die ist irgendwie da. Und das hat schon auch unser Familienmobile sehr durcheinander gewürfelt. Sagt man ja oft, wenn dann eine Person stirbt, dass dann das Familienmobile so total aus dem Takt kommt und wackelig wird und so. Und es ist schon so, also ich habe das Glück, meine Trauer wird in der Familie schon anerkannt, aber jeder trauert halt auch anders. Manchmal ist schon auch natürlich Unverständnis da gewesen, aber in der meisten Zeit haben sie mich lassen, sagen wir es mal so. Und ich habe so das Gefühl, jeder tut so ein bisschen so sein Ding und trauert halt so, wie er irgendwie das braucht. Was aber zum Beispiel schon ist, ich habe nicht das Bedürfnis an so Tagen wie Geburtstagen oder Todestag oder so, also der fünfte Todestag steht jetzt bald vor der Tür, den will ich lieber allein verbringen. Also, weil ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht so gut dann das mit anderen verbringen, die da auch betroffen sind, weil ich dann nicht so gut, dann bin ich eher so im Außen und eher so mit meiner Aufmerksamkeit bei den anderen oder so, oder die machen es auch irgendwie anders und dann bin ich nicht so gut mit mir verbunden und dann bin ich aber auch nicht so gut mit der Bier verbunden.
Ja,
Und das
stimmt.
ist mir irgendwie das Wichtigste. Also ich nehme dann an solchen Tagen oft der Zeit und höre dann explizit irgendeine Musik oder schreibe für Tagebuch oder ich schaue dann irgendeinen Film an, den wir zusammen geschaut haben und ich konfrontiere mich teilweise extra dann damit und andere halt aus der Familie vermeiden es halt eher und das wird dann oft nicht zusammenpassen.
Ja, das stimmt.
Und ich habe eine Sache mal gehört in der Trauergruppe, da hat jemand gesagt, wenn eine Familie gemeinsam einen Autounfall hat, dann erwartet man auch nicht, dass der eine schwer verletzt zum anderen rüberkriegt und dem dann versorgt, erst versorgt oder so irgendwas und den irgendwie verarztet, sondern alle brauchen Unterstützung von außen. Und wenn es einen Trauerfall gibt, glaubt man aber, dass die Leute sich gegenseitig unterstützen
Voll.
können und versorgen können sozusagen, obwohl sie alle schwer verletzt sind. Und
Voll.
diese Metapher irgendwie hilft mir ganz oft auch, weil natürlich sehnt man sich manchmal noch mehr familiären, weiß ich nicht, Zusammenhalt oder Austausch in der Trauer war, dass es manchmal nicht geht, weil alle so schwer verletzt sind, dass man sie nicht gegenseitig halten kann und nicht gegenseitig so unterstützen kann. Und irgendwie, das hilft mir auch manchmal, dass ich verstehe auch, es braucht halt da wirklich von außen auch jemanden, der nicht direkt betroffen ist.
Ich finde es ja auch so schwierig, diese Trauer dann des anderen nur mit auszuhalten und mitzutragen, oder? Also innerlich der Schmerz um die selber, um deine Schwester, die gestorben ist, und eben die eigene Trauer, und dann schaust du in die Augen von einem Menschen, den du abartig liebst, einfach, und der aber gerade selber so zum Kämpfen hat und am Zusammenbrechen fast ist, und das kommt ja dann wieder zurück. Also auch diese Trauerwelle trifft die, und das finde ich dann einfach so schwer auszuhalten. Und da kannst du die dann gegenseitig einfach nicht tragen, gell?
Ja, wobei ich sagen muss, ich komme eigentlich mit Tränen besser klar, als wenn dann abgelenkt wird oder halt dann nicht so gesprochen wird oder aus dem Raum gegangen wird oder so. Also ich komme eigentlich besser damit zurecht, aber das liegt vielleicht auch an meinem Beruf, wenn dann die Gefühle einfach da sind, weil dann denke ich mir, okay, die dürfen jetzt sein und
Aber
dann habe ich so das Gefühl, man
das
trifft
hat
sie.
vielleicht, also das habe ich
Ja.
gar nicht gemeint. Das
Achso.
ist dann nicht ein Ding, sondern es macht dann einfach so viel mit dir, und der Körper ist ja dann einfach auch sehr erschöpft. Also wie wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Geburtstag für mich selber bin, mit meiner eigenen Trauer, diese Verbindung für mich habe, dann habe ich ja nur meins, und dann bin ich körperlich vielleicht auch stabiler, um den nächsten Tag wieder besser zu dir. Also ich finde schon, dass es, ich halte so gut aus, aber. Aber es macht trotzdem was körperlich. Es ist einfach auch anstrengend, so körperlich. Und du
Ja,
bist
das
halt dann
stimmt.
ausgelaugt. So.
Ja, das stimmt. Das
Ja.
stimmt.
Das habe ich ein bisschen damit gemeint, dass das oft schwierig ist. Und eben, wie du sagst, du bist dann weniger bei dir, dann willst du dem anderen vielleicht wieder was geben
Das
oder
ist es eher, genau.
unterstützen.
Ja,
So.
das. Und ich habe oft so gemerkt, wenn ich dann zu viel im Außen bin, dann kommt der Zusammenbruch später. Also dann
Ja,
kommt er nicht
stimmt.
in dem Moment, sondern halt auch erst später. Und ja, und wo ich dann merke, es verschiebt sich dann halt einfach, wenn ich dann ein bisschen wieder allein bin. Und deswegen, ja, habe ich da mittlerweile so meinen Frieden gefunden, dass ich da meinen eigenen Weg gehe und es wird auch akzeptiert.
Ja, das.
Ja. Ich weiß aber, dass es nicht allen Geschwistern so geht. Also, dass es schon oft erwartet wird, man muss da gemeinsam und man darf nicht irgendwie eigene Wege finden und man muss eben für die Eltern da sein und so.
Also das
Ja.
mit dem Geschwisterlichen, das habe ich zum Beispiel auch wenig jetzt innerhalb der Familie. Ich finde, da war es auch so, meine Mama hat immer gesagt, also uns geht es genauso schlecht und so, da war nie auch irgend so ein Vergleich jetzt in dem Fall. Aber im Außen habe ich das gemerkt. Ich
Ja.
war zum Beispiel mal in einem Trauercafé, das habe ich echt furchtbar gefunden. Und dann erzählt ja jeder so, was er halt erlebt hat, wen er verloren hat und so. Das war so dieses erste Treffen und dann war ich irgendwann noch dran und dann habe ich halt erzählt von meiner Schwester und ich war die einzige in der Gruppe. Es ist ja auch oft so, wir sind oft sehr selten
Ja.
nicht so vertreten in diesen Gruppen und dann war ich die einzige, die eben halt erzählt hat, dass die Schwester verstorben ist und dann ist von allen wirklich durch die Bank, sogar von der Trauerbegleiterin, ganz schlimm, die Frage gekommen, boah, also erstens mal die Aussage ist mehrfach gefallen, weil es ja das Schlimmste, wenn das eigene Kind stirbt. Und dann ist ne die nächste Aussage eben so, ja, wie geht's denn deiner Mama und deinem Papa? Kein einziger hat an diesem Tisch gefragt, wie es mir geht. Dann haben wir gedacht, ey, ich bin doch da als Schwester mit
Ja,
meiner Schwester.
ich finde, es wird auch ganz oft gefragt, bevor eine Reaktion kommt, wird ganz oft gefragt, und wart ihr euch nahe? Also
Ah
so im
ja.
Sinne von, wenn man sich nicht so nah war, dann ist es ja nicht so schlimm. Also, aber ob ein Kind, ob man als Mama am Kind nah war, das wird nie gefragt. So.
Nie. Das ist
Also,
automatisch so, gell?
das ist automatisch, genau.
Stimmt, ja.
Ja, also es ist schon sehr speziell, die
Krass.
Geschwistertrauer. Und es gibt auch nicht so viele Angebote für
Ja,
Geschwister.
voll.
Ja.
Voll. Ich war nie eben in irgendeiner Gruppe. Es hat nichts gegeben in ganz Tirol nicht.
Ihr kommt zu uns.
Das ist echt, also mittlerweile, Gott sei Dank, in Deutschland habe ich gesehen, so München und so gibt es auch langsam
Ja.
auch extra Vereine für Geschwistertrauer und eigene Gruppen und so weiter. Aber das ist schon, ja, das ist irgendwie traurig, oder?
Ja, das stimmt.
Gerade als
Ja.
Erwachsene dann noch weniger vergessen.
Ja, ich kann
Oh.
vielleicht auch nur kurz einen Schwenk, nämlich zum Gerichtsprozess. Also als Geschwister steht dir kein Schmerz, also Trauerschmerzensgeld zum Beispiel so in Österreich. In Deutschland ist es, glaube ich, anders, aber in Österreich zum Beispiel hat der Partner was erhalten, die Eltern was erhalten, aber die Geschwister kriegen nichts.
Aber das hat dann den Zusammenhang mit ärztlicher Ding. Bei mir zum Beispiel haben ja alle was gekriegt, außer eben meine Schwester Anna.
Ah, das ist interessant, okay.
Ja, weil sie hat zu wenig geweint in diesem psychologischen Gutachten.
Okay, das hat es bei uns aber gar nicht gegeben. Wir haben keine Gutachten gehabt.
Okay. Ja, wir haben
Also wir haben,
Gutachten eben machen
ja,
müssen.
na, also wir haben selber beschrieben, wie eng wir waren und ja, was es für Verlust für uns bedeutet und so weiter. Wir haben jetzt kein Gutachten gehabt. Aber in unserem Fall ist es null berücksichtigt worden. Ich meine, bringt dir kein Geld der Welt irgendwas zurück,
Ja,
aber also
eh.
kein Menschen zurück. Aber es ist
Aber einfach
trotzdem so
diese
eine Art
sichtbar machen,
Anerkennung,
oder?
genau,
Diese
sichtbar
Welt.
machen und Anerkennung dieser Trauer auch.
Ja, voll.
Und dieses Verlust, der da stattfindet, also das finde ich schon arg. Aber das ist interessant, anscheinend ist es dann kein länderspezifisches Thema, sondern eher ein fallspezifisches Thema
Ja.
dann. Okay, ja, in
Und
unserem Fall war es
gleichzeitig war
zumindest
sie,
so.
also ich habe ja auch schon einige Kontakte eben rund um Mordfälle. Bei uns war es ja doch auch ein Mord. Das ist ja wieder auch immer anders dann betitelt oder im Gericht. Natürlich wird das ganz anders gehandhabt. Und da war sie immer wieder, dass es die Fälle gibt, dass gerade Geschwister dann unterschiedlich bewertet werden in der Trauer und dann ja auch das Geld unterschiedlich bewertet wird. Also wie gesagt, ich habe gleich viel gekriegt wie Mara und Anna hat einfach nichts gekriegt. Und dann hat sie in
Ja,
Revision gehen
Wahnsinn.
müssen und dann hat sie die Hälfte kriegt. So. Und für sie war das aber ganz schlimm, nicht eben vom Geld her, sondern einfach, weil sie hat die ganze Zeit hindurch, heint noch oft, das Gefühl, sie darf nicht so viel trauern wie ich und Mara. Weil von außen ist das ja praktisch mit dem
Sie war ja nur
Stempel
halb
und
so traurig.
genau, sie war ja nur so halbtraurig und hat einfach zu wenig geweint in diesem Gutachten. Und sie ist aber
Ja.
generell ein Mensch, die eben nicht
Ja.
offen weinen
Ich meine,
kann.
sowas regt mich schon auf, vor allem wenn es ein psychologisches Gutachten ist, weil als Psychologin weiß man, dass Trauer sich nicht
Ja.
nur durch Weinen zeigt.
Voll.
Also, sondern dass das ganz viele andere Gefühle auch und dass es das oft eine Leere ist oder oft eine
Voll.
abgestumpftheit in dem Moment oder Wut oder irgendwas ganz was anderes und
Ja.
nicht immer nur Weinen. Also, das macht mir ein bisschen zweder, muss ich sagen.
Krass, gell? Krass, ja. Mich ärgert das bis heint auch noch.
Ja, aber vielleicht ist das ein guter Punkt, ein kleiner Einstieg, dass nämlich viele Fachleute sich in Trauer nicht so gut auskennen. Und das habe ich leider auch am eigenen Leib erfahren. Also ich bin ja eben durch viele Ausbildungen gegangen und Trauer ist ein Mini-Fuzzi-Teil in den Ausbildungen, ist eingebettet in Krisenintervention und Suizidalität so ein bisschen. Dann werden die Trauerphasen kurz besprochen, aber es wird nicht viel über Trauer gesprochen und ich habe ganz viele Trauernde, die mir sagen, sie haben keine guten Erfahrungen mit Psychologinnen und Psychotherapeutinnen gemacht, weil die nicht gut ausgebildet sind. Und das ist schon auch ein bisschen so mein Wunsch, dass da sich was verändert und da werde ich sicher was vorantreiben, weil das einfach immer noch auch unter Fachkreisen teilweise tabu ist.
Total.
Und einfach viel Unwissenheit da ist. Und eben, wenn dann ein psychologisches Gutachten sagt, die hat nicht viel geweint, deswegen ist es nicht so schlimm. Pff, also,
Fach, gell?
ja,
Ja.
das geht eigentlich
Aber auch ich
nicht,
habe
gar
die
nicht.
Erfahrung gemacht bei vielen Trauernden, die eben mit Seelensport jetzt sich begleiten lassen, so, dass immer wieder auch erzählt worden ist, eben, ich war bei einer Psychotherapeutin, die hat mir gesagt, nach 6 Monaten, die Frau, die den Sohn verloren hat, na, jetzt reicht's aber dann, wenn du noch länger ans Grab gehst die ganze Zeit, dann kann ja nichts besser werden. Also solche Aussagen halt von eben Expertinnen, die jahrelange Ausbildungen haben. Und ich
Ja.
verstehe bis heute nicht, warum dieses Gebiet da nicht reingenommen wird. Gerade wenn Trauer nicht ausgelebt wird oder keinen sozialen Halt hat oder so, dann kann es ja eben, wie man auch
Ja.
geredet, dann in Depression oder sonst wohin führen. Und das
Ja.
muss ich doch wissen.
Ja, also Trauer an sich ist ja keine Krankheit, aber es kann sich eine Krankheit daraus
Ja,
entwickeln, so wenn man das
eben.
nicht gut begleitet.
Genau.
Und ich muss auch sagen, eben auch zu, bin aber auch in die Trauer reingegangen mit dem Thema so auf 5 Trauerphasen so. Und habe sehr viel lernen dürfen oder müssen. Und habe meinen Blick natürlich auf Trauer auch total verändert und auch auf Trauerarbeit und Begleitung. Und deswegen ist das jetzt mittlerweile natürlich auch ein bisschen mein Steckenpferd geworden.
Ja, voll.
Ja, und es ist schon so, wenn man es natürlich, man muss nicht alles erlebt haben, um eine gute Psychologin oder Therapeutin zu sein, aber in dem Bereich habe ich das Gefühl, die Gesellschaft hat da ganz viele Vorurteile, Tabus, auch so zum Beispiel dieses Thema, melde dich, wenn du was brauchst, habe ich früher auch immer geschrieben, gell? Also, aber jetzt ist Traune, weiß man selber, man hat keine Kraft, um zu schreiben und man weiß gar nicht, was man braucht und es braucht aktive Leute, die dann einfach wirklich sich melden mit konkreten Angeboten, die kommen, die einem was bringen, mit einem spazieren gehen, die Kinder abnehmen, den Hund, was auch immer. Also dieses meldest dich, wenn du was brauchst, das ist für einen Arsch.
Du
Also
darfst da ganz offen und ehrlich sprechen.
ja, also das ist was, was mich bis heute aufregt und gleichzeitig muss ich sagen, ich war selber nicht besser, gell? Also
Ja, voll.
deswegen, man muss wirklich mehr darüber reden in der Gesellschaft und
Ja.
deswegen ist es echt toll, dass du auch mit allen Angeboten, die du machst, mit Podcasts, sondern dass du einfach da ja, Öffentlichkeitsarbeit machst und Leute sensibilisierst und zu Interviews gehst und so. Also das ist echt viel wert.
Ja. Ja, dann machen wir mal so einen Schwenk in Richtung unseres Alltags als Mama. So, ist ja eine ziemliche Challenge. Du mit 2 Kindern, damals 1 und 3, du hast schon ein bisschen so angesprochen, wie schwierig das so war für die. Nimm uns da mal ein bisschen mit. Wie hast du das so wirklich erlebt, dass eben das Kind begleiten, dann eben 3, mein Sohn ist jetzt ja auch 3 und will natürlich immer Entertainment und lustige Spiele und was erleben und so weiter. Und dann warst du da mitten in dieser akuten Trauersituation. Wie war das für die? Wie hat da dein Alltag ausgeschaut? Wie hast du das gemacht?
Naja, vielleicht muss man sagen, dass ja ein Altersabstand von 23 Monaten auch ohne Trauer schon ziemlich heavy ist. Im Ausland dann zu sein, ohne soziales Netz im Hintergrund, also ohne Familie und so weiter. Und dann auch noch mit Covid, wo man nicht reisen hat können. Das heißt, wir haben auch keine Unterstützung gehabt, die mal punktuell kommen ist oder so in den ersten, in der ersten Zeit da. Ja, also was soll ich sagen? Ich habe eh schon gesagt, dass ich einfach massive Schlafstörungen gehabt habe. Was natürlich man ja mit kleinen Kindern sowieso oft schon hat, aber das ist dann noch mehr geworden und noch schlimmer geworden, was natürlich meine Erschöpfung auch sehr verstärkt hat. Und ich würde schon sagen, dass ich zu einem großen Teil in der ersten Zeit halt irgendwie funktioniert habe. Aber ich habe eine ganz, ganz starke Sinnlosigkeit erlebt, trotz der Kinder. Also es war schön, dass die da waren so, aber ich habe einfach nicht viel so, habe ganz oft nicht so viel Freude einfach empfunden und war einfach oft wirklich sehr in mich gekehrt und mit mir beschäftigt und eben war oft überreizt, habe nicht so gute Nerven gehabt, habe gemerkt, ich muss immer wieder mal auch mal Pausen machen oder auch mal kurz mich vom Lärm entfernen und so. Ich glaube, ich habe es trotzdem gut gemacht, so gut es halt gegangen ist. Also ich habe das Gefühl, die Kinder haben das gut überstanden, diese Zeit. Und ich habe auch einen sehr, also wir haben einen sehr, sehr stabilen Papa gehabt in der Zeit, der wirklich viel aufgefangen hat. Also muss ich schon sagen, dass ich dem auch sehr dankbar bin für das, dass er da so ja, viel übernommen hat, also
War er
neben
dann auch
seiner
so den
Arbeit.
ganzen Tag bei dir oder wie hat das
Na,
ausgeschaut vom Arbeiten her?
also in Norwegen ist es ja so, dass die Kinder sehr früh in die Betreuung gehen. Also die Jüngere von mir, die war noch nett, aber die hat dann im Herbst, also 3 Monate, 3, 4 Monate, nachdem meine Schwester gestorben ist, hat die dann gestartet. Und die Ältere war sowieso schon im Kindergarten. Und das heißt, die waren zumindest tagsüber soweit schon versorgt. Ich habe sie halt natürlich teilweise gebracht und abgeholt und so, wobei gebracht hat er sie oft, weil ich eben so schlecht geschlafen habe, dass ich in der Früh oft echt neben mir gestanden bin. Er hat schon dann eigentlich, also das, was auch vielleicht interessant war, wir waren eben zuerst 3 Monate, waren wir circa in Österreich und dann sind wir alle wieder zurück in unsere Leben, wie ich vorher gesagt habe. Und ich habe mir schon innerlich gedacht, ja, dann wird es mir schon wieder ein bisschen besser gehen. Also obwohl ich eigentlich hätte es besser wissen können, aber irgendwie habe ich mir gedacht, naja, jetzt waren wir da eh so intensiv und so, dann wird es mir schon wieder ein bisschen besser gehen. Und eigentlich bin ich dann erst so richtig ins Loch gefallen, weil dann war eben der Alltag, dann hat noch viel funktionieren müssen, dann war er ja weit weg, dann war keine Hilfe da und so. Also ich habe das schon im Nachhinein gedacht, da haben wir uns ganz schön überfordert und vielleicht wäre es besser gewesen, wir wären gleich nach Österreich zurückgezogen, wieder in die Nähe einfach der Familien und haben das aus unterschiedlichen privaten Gründen aber nicht gemacht und wir hätten es auch gar nicht gestemmt gekriegt, einen Umzug in dem Moment, weil wir einfach fertig waren. Also ich muss schon sagen, dass ich auch tagsüber viel allein war und ich gerade noch meine Ausbildung eigentlich hätte abschließen wollen und so, was natürlich auch nicht gut funktioniert hat. Und ich ganz viele Wege versucht habe zu finden, eben mit dem umzugehen und mich dann am Nachmittag natürlich mit meinen Kindern beschäftigt habe und so gut wie es halt gegangen ist. Aber ich glaube, dadurch, dass ich so ein aktiv stabilen Partner gehabt habe, ich schon mehr Raum für Trauer gehabt habe als viele andere Mamas mit jungen Kindern, wenn ich jetzt so mit anderen Trauernden sprich. Und da, wie gesagt, bin ich auch ihm sehr dankbar, weil ich glaube schon, dass das auch ein Grund ist, warum ich jetzt doch nach 5 Jahren, ich kann gut drüber reden kann und trotzdem eine Stabilität habe und auch wieder ein gutes Leben führen kann und so. Und nicht eben in die, nur ins Funktionieren und ins, dann auch ins Ablenken natürlich rein, weil irgendwie, wenn es gar keinen Raum für die Trauer hast, musst du ja irgendwie das dann auch wegschieben und so. Aber was schon war vielleicht, ist, ich habe dort natürlich nicht so viel Sozialkontakte gehabt, die schon so langjährig waren. Und das war natürlich auch schwierig im Ausland. Also ich glaube, mir hätten meine langjährigen Freundschaften super gut getan in dieser ersten Zeit, die mich einfach auch lang kennen, wissen, wie ich sonst bin. Und viele haben mich dann natürlich noch nicht so lange gekannt und ich war da schon sehr isoliert, muss ich sagen. Und das hat meine Trauer sicher auch nicht sehr, hat sie sicher auch verkompliziert. Und natürlich niemand hat die Bier richtig gekannt, also keiner eigentlich die Bier gekannt und so. Und die Norweger sind jetzt auch nicht unbedingt das Völkchen, das jetzt ganz offen über Gefühle redet und so. Also ja, es hat sicher einiges erschwert, muss ich sagen. Und da in dem Zuge bin ich auch auf Angebote natürlich im Internet dann gestoßen und habe halt geschaut, auch deutschsprachig, was finde ich so. Da bin ich natürlich auch auf den Seelensport gestoßen, habe aber auch meine Selbsthilfegruppe dann über Zufall entdeckt. Und ich muss sagen, das war wirklich ein ganz großer Rettungsanker für mich, weil ich bis dort das Glück gehabt habe, eben, mit wem soll ich reden irgendwie? Wem geht's denn so? Meinen Eltern geht es irgendwie doch auch anders. Dem Partner von meiner Schwester, der Bier, geht es auch irgendwie anders. Der hat andere Themen. Und irgendwie, ja, ich habe teilweise mit Freundinnen versucht von der Bier. Das war schon auch wohltuend. Gerade mit einer der engsten Freundinnen, mit der bin ich auch mittlerweile, würde ich sagen, befreundet. Also da teilen wir viel in der Trauer und haben auch die Bier irgendwie so ähnlich wahrgenommen. Aber wir haben trotzdem den Austausch damit so. So, diese ähnliche Erfahrung gemacht haben, hat mir voll gefehlt und ich bin dann irgendwie über Zufall, über Social Media, über irgendeinen Hashtag, bin ich bei Geschwistertrauer gelandet und habe dann irgendwen dort gefunden, der was geschrieben hat über Geschwistertrauer und habe die dann gefragt, gibt es irgendwas Deutschsprachiges? Und dann hat die mir von Leben ohne dich halt erzählt, von einem Verein, der sich damit
Aber bevor wir
beschäftigt.
jetzt vielleicht zur
Ja,
Selbsthilfegruppe kommen, weil du
gerne.
schon vorgreifst,
Ja.
würde ich trotzdem nochmal, weil ich glaube, dass das wirklich viele da draußen auch betrifft.
Ja.
Und ich glaube, du kannst da wirklich auch viel mitgeben an die ZuhörerInnen. Wie hast du deinen Kindern denn die Trauer zugänglich gemacht, bevor wir in die
Ja,
Selbsthilfegruppe
gerne.
gehen? Weil da war ja, also die haben ja
Ja.
genauso ihre Tante verloren. Und
Ja.
wie bist du denn damit umgegangen? Ganz offen oder?
Ja. Ja.
Ablenkung oder wie?
Na, also zum einen, also die Jüngere war eins, die war sogar bei mir im Flugzeug dabei und in der Trage, als ich das alles erfahren habe, dass die Bia verstorben ist. Also die hat das sozusagen natürlich vorsprachlich aber alles mitgekriegt. Und die Ältere, die halt auch das Patenkind sozusagen von der Bia ist, die war drei, also die war noch schon noch sehr, 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 sehr jung. Also die sind natürlich in dieser akuten Trauer überall herumgewuselt, ganz normale Kinder gewesen, so. Was ich schon aber auch bemerkt habe, die Jüngere, die hat plötzlich dann nicht mehr so essen wollen, die hat sich nur noch von mir und meinem Mann eingreifen lassen wollen, also meinem oder Freund damals. Die war schon ein bisschen wesensverändert. Also man hat schon gemerkt, die Jüngere, die ist eins gewesen, aber die reagiert irgendwie jetzt und ist anders als sonst. Aber sonst waren die Kinder trotzdem, die haben halt ihre kindlichen Bedürfnisse gehabt und so. Und ich habe aber von Anfang an wir haben einfach über die Bier einfach gesprochen. Ich habe halt gewusst natürlich als Psychologin, dass man gewisse Dinge nicht sagen soll, sowas wie ist für immer eingeschlafen oder ist auf eine lange Reise gegangen oder sowas, sondern dass ich wirklich ganz klar ausgesprochen habe, die Bier ist gestorben, die ist jetzt tot, ihr Herz schlägt nicht mehr, also was das auch bedeutet und so. Ich habe erst später, als die Kinder älter waren, dann tatsächlich erzählt, wie das passiert ist und habe es auch versucht, kindlich zu verpacken, also was der Arzt sozusagen getan hat, weil das natürlich, ich wollte keine Ängste vor Ärzten
Ja, das
schüren.
ist voll schwierig,
Also
ja.
das ist echt schwieriger gewesen, aber ich glaube, ich habe es ganz gut hinkriegt. Haben mir dann aber auch Hilfe von Kinderpsychologinnen geholt und so. Naja, auf jeden Fall. Und wir haben halt dann irgendwie versucht, auch so ganz viele Kinderbücher natürlich haben wir gelesen, gell? Da kann ich, wenn Bedarf ist, auch gern was empfehlen nochmal. Und was wir schon gemacht haben, wir haben dann so Rituale gefunden, irgendwie, wo wir gesagt haben, da denken wir halt an die Tante Bier. Und was wir halt gemacht haben, war zum Beispiel, wir haben uns dann in Norwegen, wir haben gegenüber eines Friedhofs gewohnt und haben uns dort einen Baum ausgesucht und haben gesagt, das ist der Tante Bierbaum. Und dann haben wir Bier eingeritzt und haben halt immer Steine hingebracht, die wir bemalt haben, oder Federn, oder Muscheln, oder Sand, oder haben uns dort unterhalb hingesetzt mit der Picknickdecke zum Geburtstag und haben eine Torte dort gegessen, oder zu Weihnachten sind wir halt hingegangen und haben eine Kerze hingestellt oder so. Also illegalerweise, aber wir haben es halt gemacht. Und irgendwie hat es halt passt, weil es halt so ganz in der Nähe war und der Friedhof aber trotzdem halt kein Grab, weil das Grab war ja natürlich in Österreich oder die Urnennische. Ja, und irgendwie haben wir zum Beispiel dann so Symbole halt gefunden, wie, ich weiß nicht, wie es dazu kommen ist, ehrlich gesagt, aber natürlich so klassisch der Regenbogen irgendwie oder Marienkäfer, weil meine Schwester früher mal als Marienkäfer verkleidet war als kleines Kind zu Fasching. Und zum Beispiel, wir haben dann so Kristalle halt aufgehängt, weil das reflektiert natürlich dann den Regenbogen, also die Regenbogenfarben. Und dann also meine Jüngere sagt heute noch, wenn irgendwo ein Regenbogen ist, ja, die Tante Bier ist jetzt da, die Tante Bier ist da.
Ja,
Also, wo ich
schön.
manchmal mich auch frage, glaubt sie, dass die Bier Regenbogen ist? Ich weiß es nicht. Oder meine Ältere hat mal irgendeiner Freundin erzählt, dass die Tante Bier jetzt ein Baum ist. Also, weil wir halt diesen Tante Bierbaum haben. Also, aber natürlich, wenn sie älter waren, sind uns natürlich schon mehr zum Fragen angefangen und habe dann schon noch ein bisschen mehr erzählt und so. Und sie kriegen das natürlich schon auch mit, wenn ich zwischendurch einmal, wenn ich dann mal Tränen in den Augen habe oder so wegen irgendwas, dann fragen sie mich schon manchmal so, vermisst du gerade die Tante Bier oder so. Für die ist das irgendwie ganz normal. Also, und
Also
wir
das
reden
heißt,
auch
du
viel
kommunizierst
drüber.
deine eigene Trauer dann und sagst, ja, ich bin gerade traurig, ich vermisse gerade
Genau.
die Tante Bia.
Das, was ich halt immer sage, ist, eben, heute vermisse ich gerade die Tante Bier oder heute ihr Geburtstag oder so, heute machen wir was Schönes irgendwie und gehen dort da essen, dorthin zum Baum. Was ich halt immer gesagt habe, und ich finde, das ist halt ganz wichtig, die Kinder dürfen natürlich meine Tränen sehen auch, aber ich habe immer danach gesagt, die Mama kümmert sich um sich selber, also ich kümmere mich um mich und ich schaue, was ich halt brauche und ich kann zurück spielen gehen und ja, also weil natürlich ich nicht sozusagen die Kinder so irgendwie in die Rolle bringen will, dass sie sich um mich kümmern müssen oder irgend sowas und das tun sie ehrlich gesagt auch nicht. Also die nehmen nicht viel Rücksicht. Aber das ist auch gut so. Na, das sind ganz lebendige Kinder, die halt wissen, ja, dass das irgendwie dazugehört zum Leben und zu unserer ganzen Geschichte. Und ja, ich glaube, es wird schon noch mehr Themen kommen. Also es gibt auch Geschenke teilweise noch von der Bier, die ich meiner Älteren noch nicht gegeben habe, weil so eine Kette zum Beispiel zur Taufe oder so, weil sie noch zu klein war und das wird dann irgendwann einmal kommen. Also, ja, also ich glaube, es wird unser ganzes Leben wird das uns irgendwie beschäftigen und eben die Trauerphasen, wissen wir eh, kann man vergessen. Trauer wird unser ganzes Leben lang ein Thema bleiben und auch uns und für unsere Kinder ein Thema sein. Und ich habe das erlebt bei einer, also bei meiner besten Freundin, da ist nämlich auch der Onkel verstorben, als ich noch ein Baby war. Und als ich dort vor, zu Hause bei denen war, da sind ganz viele Bilder immer gestanden und so, die haben so geredet über diesen Onkel, als ich habe das Gefühl gehabt, als würde ich den sogar kennen, gell? Und das war irgendwie so ein bisschen so mein Ziel auch, dass ich das Gefühl habe, die Kinder, dass die Kinder das Gefühl haben, als hätten sie die Bier gekannt und dass sie einfach dazugehört.
Ja, voll. Also das merke ich ja auch bei meinem Sohn, wie offen und ganz natürlich er damit umgeht. Er hat da so eine Wand, das hat mein Mann gemacht, so eine Fotowand, wo die ganzen Familienmitglieder alle drauf sind. Oh, die Hunde von meiner Schwester Mara, eben alle sind drauf. Und auch Larissa eben. Und da weiß er ganz genau, das ist die Tante Larissa und so weiter. Und dann fragt er auch so zwischendurch, auf aus dem Nichts fragen die ja oft, oder? Da denkst du,
Ja.
jetzt spielst du gerade irgendwas oder du essest und dann so, wann ist die Tante Larissa nochmal gestorben? Ah ja, genau. Und was ist nochmal
Ja.
passiert? Ah ja, genau. Und dann spielen sie einfach wieder weiter, so.
Ja. Also das ist bei Kindern und die ja auch mit Trauer konfrontiert sind, natürlich speziell. Manchmal fragen sie irgendwas und während man noch selber überlegt, ja, was sage ich denn da jetzt eigentlich? Und sind schon wieder am Spielen und ist eigentlich schon wieder irrelevant so. Oder sie fragen halt eine Sache und dann ist wieder erledigt. Also ich habe, wenn ich auch gemerkt habe, es kommen Fragen und ich muss erst einmal überlegen, sage ich das auch einfach, sage ich auch manchmal, also danke für deine Frage, jetzt muss ich ein bisschen nachdenken, irgendwie wie ich das beantworte, die kommen nochmal, wir reden noch einmal drüber und dann erzähle ich dir das so. Also wenn mich das überrumpelt. Und am Anfang war es natürlich schon schwer, weil mittlerweile freue ich mich eher drüber, wenn sie was sagen, so wie die Tante Bia. Aber wenn, ganz am Anfang war es manchmal schon so, ich war gerade vielleicht irgendwie gedanklich ein bisschen woanders und dann kommt halt plötzlich wieder irgendwie was. Also das hat mich manchmal schon so ein bisschen aus dem Nichts dann erwischt. Ja, aber eigentlich finde ich es voll schön, auch das, wie wir das geschafft haben und gestaltet haben. Und ich bin gespannt, wie es sich dann noch entwickelt. Also wenn sie dann ein bisschen älter werden und vielleicht noch mehr Fragen kommen. Aber im Idealfall habe ich so das Gefühl, dass sie vielleicht auch so irgendeine Art von Beziehung zu ihrer verstorbenen Tante entwickeln können oder auch spüren. Und ja, das wäre natürlich irgendwie so das Schönste, wenn das ginge.
Merkst du, dass du mit die Kinder jetzt irgendwie sensibler, also dass du vielleicht emotionaler insgesamt worden bist? Also das merke ich zum Beispiel, seitdem mein Sohn hat ja nie Larissa kennengelernt, aber ich merke einfach durch die Trauer, dass sie mir generell ganz feinfühlig gemacht hat und jetzt durch meinen Sohn noch mal mehr feinfühliger. Und wenn ich zum Beispiel, war ich vor kurzem mit ihm bei einem Theater vom Ritter Rüdiger, das ist so in unserer Gegend das Theater, und die Band, die das Musical und das Theater konzipiert hat, das war Larissas Lieblingsband. Die hat Musik geliebt, was so regional war. Und dann sitzt sie in dem Theater und hat einfach so durchbläht. Das hat mich voll berührt, die Lieder. Und das hat mich natürlich auch vieles erinnert, einfach an Larissa. Und dann hat er eh dann gefragt, so, sagt, Mama, warum weinst du denn? Das ist doch ein so tolles Theater. Ne? Und ich ihm kurz erklärt, eben, weil es mir halt an Larissa erinnert und ja, das berührt mich gerade voll und so weiter. Und er so, ach so, ja passt. Und dann hat er wieder weitergeschaut sogar. Aber da
Ja.
merke ich einfach, es sind Sachen, also so Momente, ich lebe ja auch ganz anders, so viel bewusster im Moment, gerade wenn ich
Ja.
mit meinem Sohn dann zusammen bin. Und ja, bin einfach total schnell berührt von Dingen. Wie geht's dir damit?
Also ich würde sagen, dass sie sowieso immer schon sehr feinfühlig und emotional war. Ich würde sagen, dass ich es noch einmal mehr rauslasse einfach, weil ich bin eher in einer Familie groß geworden, wo man auch ein bisschen pragmatischer mit den Dingen umgeht und so und wo ich eher so ein bisschen der Kanarienvogel war, was die Gefühls, ja, Expressionen, ja, wobei, ja, halt in dem Rahmen war ich vielleicht manchmal ein bisschen außergewöhnlicher, wie ich mit den Dingen halt umgegangen bin und habe oft gemerkt, dass ich das dann nicht so rauslassen kann und ich habe schon gemerkt, dass ich, also durch Bier hat sich total viel verändert auch, also tatsächlich in Folge habe ich zum Beispiel auch, ist es zu einer Trennung auch gekommen, weil ich eben auch gemerkt habe, also der Vater meiner Kinder ist ja super, super Papa, aber mit der Trauer hat er nicht so gut umgehen können und das hat schon auch dann Themen hochgebracht, die ja schon vorher da waren, aber wo die Trauer sozusagen wirklich gezeigt hat, ja, wo ich einfach nicht mehr so funktioniert habe und wo dann das einfach nicht mehr passt hat. Und wo ich schon gemerkt habe, ich richte mein Leben mehr dem aus, ja, wie es mir gut geht und weniger irgendwelchen Konventionen entsprechend und habe damit sicher auch manchmal Leute vor den Kopf gestoßen. Ja, aber es hat auch einige Veränderungen in Gang gebracht, für die ich dankbar bin und wo ich auch sage, ich bin froh, dass ich jetzt irgendwie auch das mehr rauslasse, dass ich dem mehr Raum gebe, dass ich das auch mehr irgendwie annehme, als dass es das gut ist und so sensibel auch zu sein und auch im Umgang mit meinen Kindern auch so über Gefühle zu sprechen und so. Das haben wir vorher auch schon gemacht, aber noch einmal mehr ihnen das auch vorzuleben und nicht nur zu sagen. Also ich glaube schon, dass die da ganz viel verändert hat. Und was ich schon auch merke, ist, dass ich schon, wenn einmal was ist, schneller mal auch ein bisschen ängstlicher wäre. Also, weil es ist ja schon mal was passiert, wo niemand gedacht hätte, dass es passieren kann. Und man denkt ja immer, mich betrifft sowas sowieso nie. Und ja, wir sind sowieso immer alle beschützt und so. Und wenn man sowas einmal mal erlebt und merkt, na, es kann einen treffen, natürlich. Ich merke dann schon, wenn einmal was ist, dass ich dann schneller mal irgendwie ein bisschen ängstlicher bin, auch gerade mit den Kindern. Ich würde sagen, im Alltag ist das jetzt nicht so spürbar, aber eher, wenn dann halt einmal irgendwie, was weiß ich, irgendeine Erkrankung da mal ist, dass ich mal schneller denke, hoffentlich wird das jetzt nicht das und das und das. Ich kann das dann wieder einfangen, aber ich merke schon, dass ich ängstlicher geworden bin. Und ich glaube, das ist aber auch normal, also
Ja,
wenn man
voll.
sowas erlebt hat.
Ja.
Ja, also ich denke irgendwie, dass ich ganz, ganz viel verändert hat, was teilweise schwierig ist, aber teilweise auch was schön ist. Was ich da aber immer dazu sagen möchte, ist, wie es dort hat, deswegen keinen Sinn. So. Also, weil manche sagen so, ja, durch das hat sich jetzt so viel irgendwie auch Positives ergeben und so sage ich, ja, aber das lieber hätte meine Schwester immer
Ja.
noch und würde vielleicht dann mit diesen Problemen noch kämpfen oder vielleicht hätte sich das auch auf anderen Weg gelöst. Also ich kann zum Beispiel auch sagen, vielleicht nochmal zu diesen sekundären Verlusten und auch mit Freundschaften und so. Also eine Freundin, ehemalige Freundin, muss ich leider jetzt auch sagen, hat zum Beispiel mir dann auch so ein bisschen fast vorgeworfen, dass ich so privilegiert bin, dass ich so trauern darf. Und die hat das dann mehrmals zu mir gesagt und ich habe mir gedacht, privilegiert, irgendwie stoße ich mir ein bisschen an dem Wort, privilegiert. Also lieber würde ich, keine Ahnung, 100 Stunden in der Woche arbeiten und hätte meine Schwester wieder. Also ich würde nicht trauern dürfen oder so irgendwie. Ich weiß schon, dass nicht jeder den Raum so kriegt, wie ihn mir vielleicht teilweise auch nehmen konnte. Aber ich habe mir aber auch gedacht, eigentlich wäre es doch schön, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo Trauernde einen Raum kriegen und wo man nicht immer gleich weiter funktionieren muss nach jeder Krise. Und das hat mich schon sehr irritiert damals und das hat dann unsere Freundschaft auch entzweit, muss ich sagen. Ja, und das ist schon auch so ein bisschen dieses, es hat den Sinn gehabt, das möchte ich vehement abwehren und sagen, na, das hat keinen Sinn gehabt, also Bier dort wird nie einen Sinn ergeben und wird nie irgendwie, ja, für irgendwas gut gewesen sein, sondern das wird immer eine Tragödie sein und wird immer furchtbar sein und es
Aber
ergeben
dann.
sich trotzdem auf dem Weg dann danach mit dem Umgang oder so, können sich schöne Sachen ergeben. Und das ist halt immer wieder diese Gleichzeitigkeit. Und es gibt den Begriff, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Ambiguitätstoleranz. Das ist eben diese Gleichzeitigkeit, dass es gibt eben Gefühle, die nebeneinander parallel sein dürfen, die sich vermeintlich ausschließen, die irgendwie ambivalent wirken. Aber sie sind es nicht, weil das Leben und die Psyche ist einfach komplex und wir Menschen können verschiedene Gefühle gleichzeitig haben. Und das ist etwas, was ich mir sehr mitgenommen habe aus der ganzen Zeit, was ich vorher vielleicht auch nicht so verstanden habe, dass eben Gleichzeitigkeit da sein darf und dass das auch gut ist, und wichtig ist und einfach dazu gehört.
Aber das mit dem Sinn kann ich auch komplett nachvollziehen. Du glaubst nicht, wie viele Leute mir schon gesagt haben, wegen dem Seelensport. Boah, aber schau, wenn das nicht passiert wäre, dann wird es jetzt keinen Seelensport geben. Und ich sag, also ich würde auch so sehr ich den Seelensport lieb und alles, würde ich so verzichten drauf. Nur für meine Schwester so, um die wieder leben zu haben. Also, dann hat es wenigstens einen Sinn ergeben. Und da sage ich immer, what the fuck? Nein, es gibt, ich habe halt das Beste einfach draus gemacht. Ich bin meinen Weg gegangen, fertig. Aber es ist trotzdem nicht ein Sinn oder sinnvoll gewesen. So, oh, na, da könnte ich auch ewig immer
Ja,
wieder dagegen.
das macht dann auch wütend, gell? Und ich glaube,
Ja,
das ist sowieso
voll.
auch was. Also, ich war auch sehr wütend in meiner Trauer und damit hat auch nicht jeder
Ja.
umgehen können.
Ja, voll.
Also, hinter meiner Trauer hat sich natürlich totaler Schmerz versteckt und so, aber ich war sehr wütend, die ersten 2 Jahre vor allen Dingen. Ja.
Voll. Ja, und du hast dann eben auch schon angesprochen mit den sekundären Verlusten, eben, dass sich eben dieses soziale Umfeld ja auch dann verändert hat, dass du sogar eine Freundin dadurch verloren hast. Und dann eben hast du ja auch gesagt, ich so, okay, was mache ich denn jetzt? Aber mit wem rede ich denn jetzt, wenn ich bei manchen Freunden, man hat ja auch dann das Gefühl, man kann nicht ständig ja über die Schwester bei der Freundin reden und hundertmal die gleiche Geschichte oder so. Und dann bist du auf diese Selbsthilfegruppen.
Ja, es war schon auch ein bisschen aus der Not, weil ich schon gemerkt habe, also natürlich eben, die Leute wissen gar nicht, wie es mir geht, weil sie es gar nicht wissen können, weil sie es nicht
Ja,
erlebt
voll.
haben. Und man hörte dann schon viele toxisch-positive Sachen. Ja, da habe ich mir schon teilweise Sachen anhören müssen, die mich auch eben, wie gesagt, sehr wütend gemacht haben und ich habe das kommuniziert, aber also ich habe da schon teilweise auch ziemlich viel gestritten mit verschiedenen Freundinnen und ich habe mehrere Freundschaften auch, sind infolgedessen, haben sich auseinander entwickelt. Die ganz engen Freunde sind natürlich alle blieben, Gott sei Dank. Also, und die sind auch gewachsen mit dem Thema. Also die sagen auch oft, Ina, danke, dass du uns da so mitgenommen hast und dass du dich so geöffnet hast. Wir verstehen jetzt einfach auch so viel mehr, was es da braucht. Und viele von denen sind auch Psychologinnen und die haben gesagt, eigentlich erst seitdem wir mit dir so viel reden, wissen wir eigentlich, was es braucht. Aber es war trotzdem, ich habe mich sehr einsam gefühlt in meiner Trauer. Sehr, sehr, sehr einsam. Und eben bin dann, wie ich vorher erwähnt habe, durch Zufall, Hashtag und Social Media irgendwie bei einer deutschen Schwester, die halt auch einen Bruder verloren hat, gelandet und habe sie dann gefragt, du, gibt es irgendwas für Geschwister auf Deutsch, gell? Und dann hat sie gesagt, ja, es gibt eben einen Verein für verwaiste Geschwister und Eltern, der nennt sich Leben ohne dich. Und die machen gerade wegen Covid Online-Selbsthilfegruppen, eigentlich nur vor Ort. Also es war insofern mein Glück, weil ich ja gar nicht dorthin hätte kommen können. Und dann war alle 2 Wochen eine Online-Selbsthilfegruppe für Geschwister. Und da bin ich ein halbes Jahr circa, nachdem die Bia verstorben ist, bin ich dort angedockt und seitdem reges Mitglied und leite es mittlerweile auch interimistisch mit einer anderen Freundin oder Betroffenen, mittlerweile auch Freundin. Und da habe ich das erste Mal so das Gefühl gehabt, die verstehen mich. Und die reden, und wenn da wer redet, habe ich das Gefühl gehabt, ja, genau so ist es und genau so geht es mir auch. Und man endlich findet da mal jemand Worte dafür und kleidet das in Worte und beschreibt, wie ich mich fühle. Und das war total entlastend und erleichternd für mich und natürlich auch traurig, weil natürlich so viele doch in diesem Club dann sind, in dem keiner sein will. Und da war ich dann total intensiv eigentlich dabei. Und bin dann auch, weil diese Selbsthilfegruppe bietet nicht nur Online-Gruppe, sondern und auch halt vor Ort was an, dann später nach Covid, sondern auch so Seminare. Und da bin ich dann auf ein Sehnsuchtsseminar gefahren, ein halbes Jahr später noch einmal. Das war dann ein bisschen über ein Jahr, nachdem die Bia gestorben ist. Und das hat mir halt unfassbar gut dann, also wirklich auch vor Ort zu sein. Das waren dann 3 Tage. Und eh so vielleicht wie deine Erholungswoche heißt sie, glaube ich, gell?
Genau,
Wobei es war nur 3 Tage, aber es war super, super schön und super traurig natürlich, aber es war sehr verbindend und da haben sich auch Freundschaften daraus ergeben und wirklich tiefe Verbindungen, die bis heute halten. Und wo ich ja weiß, mit manchen Themen kann ich nur mit denen reden. Also das funktioniert, es geht sogar besser dann als mit meinem Bruder zum Beispiel, weil mein Bruder ist ja eigentlich auch ein Geschwister. Hat auch ein Geschwister, ein Kind verloren, aber trotzdem, ja, es ist irgendwie manchmal leichter mit jemandem, der nicht so neu ist und nicht denselben Menschen verloren hat.
Voll,
Ja.
das stimmt, das
Und
stimmt.
vielleicht, wenn man das gerade sagt, es haben ja nicht alle denselben Menschen verloren, weil jeder hat ja eine andere Beziehung gehabt zu dem
Ja, voll.
Menschen, eine andere Rolle, andere Geschichte. Also selbst wenn alle die Bier verloren haben, hat jeder eigentlich eine andere Bier verloren, so ein bisschen.
Ja, andere
Und
Verbindung, ja.
deswegen, ja, deswegen ist es manchmal fast leichter mit Außenstehenden, die dann sozusagen die Bier vielleicht gar nicht so gekannt haben und dann aber auch da wieder Geschichten zu erzählen und dass die Bier auch nochmal so durch meine Augen kennenlernen können und man nimmt natürlich Fotos mit und so weiter. Also das war wirklich total schön und deswegen bin ich mittlerweile, also ich bin jetzt eben seit 4 Jahren circa da dabei, jetzt auch in der Leitung und das ist auch total schön. Und es ist auch gut, dass wir es zu zweit machen, weil wenn ich mal was einbringen will, kann die andere so leiten und umgekehrt. Und
Wie
ich
viele
bin,
Teilnehmende sind da dann so in so einer Gruppe?
das ist sehr unterschiedlich. Manchmal sind wir nur zu 6, 7 und manchmal sind wir fast 20. Also es ist
Krass.
sehr unterschiedlich. Und ich weiß aber auch, es gibt auch andere Vereine in Deutschland. Also in München gibt es noch was und ich glaube, es gibt da noch was in Hamburg für Geschwister. In Österreich gibt es gar nichts. Also ich wüsste
Mhm.
von nichts, was jetzt wirklich nur für Geschwister ist. Und tatsächlich ist das so ein Projekt in meinem Hinterkopf, dass ich für Geschwister in Österreich, also mal zumindest in Graz einmal anfangen möchte, irgendwie auch vor Ort einmal eine Gruppe aufzubauen und dann mal zu schauen, wie sich es weiterentwickelt.
Das heißt, das ist
Aber
jetzt online und du hast aber auch gesagt vor Ort. Wo ist es dann vor
in
Ort?
Mülheim an der Ruhr ist das, also in Nordrhein-Westfalen ist das, glaube ich, vom.
Ah, mh.
Ja, genau.
Und
Obwohl
online haben
jetzt.
sie jetzt trotzdem beibehalten durch Corona,
Ja,
meinst du
weil es
jetzt?
eben so gut gelaufen ist.
Ja.
Also, sie haben es eigentlich durch Covid auf online umgestellt und dann war da so ein Zulauf aus ganz Deutschland eigentlich. Also, ich bin. Mittlerweile sind auch schon ein paar Österreicherinnen da. Aber nicht so viele. aber die meisten sind aus
Vielleicht
Deutschland.
durch den Podcast noch ein paar mehr.
Ja, schauen wir mal. Na, aber mittlerweile, also und es hat so einen Zulauf gehabt, dass sie dann gesagt haben, sie belassen es einmal im Monat jetzt. Also wir haben es jeden Donnerstag am Abend, einmal im Monat ist es und das läuft wirklich sehr gut und da kommen auch immer wieder kommen immer wieder auch neue natürlich, was dann auch immer wieder traurig ist, weil dann wieder jemand neu hat sozusagen. Ja, dieses Schicksal, wenn man es so nennen will, teilen muss. Und andererseits ist es natürlich schön, wenn die dann aufgefangen werden auch. Und es hilft schon auch, wenn jemand ganz frisch kommt. Oft reden die da gar nicht so viel und hören eher zu, aber das ist völlig in Ordnung. Aber auch mal zu hören, wie geht es denn jemandem, der so schon 2 Jahre weiter ist, 5 Jahre weiter ist, 10 Jahre weiter ist. Also wir haben manche, die sind schon sehr, sehr lange eigentlich mit der Trauer beschäftigt und kommen trotzdem noch, weil es einfach sonst wenig Raum gibt, darüber zu reden. Und das ist sehr eine
Kannst
schöne
du uns
Sache.
da vielleicht ein bisschen vom Ablauf erklären, damit man, wenn sich überlegt gerade, war, das würde mir irgendwie interessieren, wie schaut sowas aus, so eine Einheit oder?
Ja, also grundsätzlich gibt es halt, man meldet sich über die Homepage, also über eine E-Mail-Adresse halt dann an und kriegt den Zoom-Link halt geschickt. Und dann ist es so, dass wir eigentlich eine kleine Runde machen, wo wir uns kurz vorstellen und auch sagen, haben wir irgendwie Fragen, haben wir irgendein Thema mitgebracht oder so. Und wie gesagt, alles darf, nichts muss. Also wenn jemand gar nicht viel sagen will oder gar nichts drüber reden will, was passiert ist, dann ist das auch völlig okay. Und das bleibt natürlich alles Gesprochene, bleibt in der Gruppe. Und dann moderieren halt jetzt in dem Fall ich und meine Kollegin dann einfach so ein bisschen durch den Abend. Das dauert 2 Stunden. Und schauen dann auch einfach, was ist akut gerade dran. Wir haben aber auch eine Themenliste, die wir sozusagen so ein bisschen abarbeiten. Und von den Themen her ist es wirklich querfeldbeet. Also da geht es um Jahrestage, Geburtstage, um Geschwistertrauer per se, um Umgang mit Ex mit den Partnern von den Geschwistern, wenn die vielleicht neue Partnerinnen haben oder so, um eben Kindertrauer auch. Also wirklich alles Mögliche. Und es ist sehr lebendig, muss ich sagen, und jedes Mal auch ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich gehen alle sehr, meistens trotzdem sehr, ja, in Verbundenheit so raus. Es ist schon auch erschöpfend, man muss schon sagen, es arbeitet nach. Das kennst du ja bestimmt auch aus all deinen Angeboten, dass das oft dann nachher noch nachwirkt. Aber ja, es ist eigentlich sehr offen und man kann rein theoretisch auch recht anonym da teilnehmen. Also die meisten haben halt ihren Vornamen stehen oder so bei ihrem Bild. Ja, also so würde ich
Spannend.
sagen, grob. Und eben wie gesagt, der Verein hat auch ein Forum, er ist natürlich auf Social Media vertreten und diese Sehnsuchtsseminare finden 2-mal im Jahr statt in Attendorn und das ist natürlich ja, nochmal ein ganz besonderes Setting und das kann ich auch sehr empfehlen. Da bin ich mittlerweile schon 4-mal hingefahren.
Na cool.
Ist jedes Mal irgendwie ein bisschen anders. Aber kann ich sehr ans Herz legen, wenn man einfach mal mit anderen Betroffenen sprechen will und nicht in Mülheim oder Mülheim-Umgebung wohnt und online jetzt nicht so passt vielleicht oder als Ergänzung, dann könnte das vielleicht passend sein.
Cool. Ja, da werden wir auf jeden Fall den Link zu der Gruppe in den Shownotes reinpacken und dann kann man sich das in Ruhe nochmal anschauen. Genau. Und dann hast du ja irgendwann auch gemerkt, so körperlich, du hast ja schon gesagt, Schlafstörungen und so weiter und so fort. Also oh, der ganze Körper ist ja betroffen beim Trauern und nicht jetzt nur der Kopf oder so. Und dann bist du eben ja auch auf Seelensport gestoßen und hast unterschiedliche Angebote schon wahrgenommen. Wie hast du so den Zugang zur Trauer erlebt, körperlich? Also wie hat sich das gezeigt bei dir und wie hat sich dann die Bewegung vielleicht oder welche Bewegung hat da besonders dann geholfen und so?
Also, was ich ganz stark gemerkt habe, dass ich am Anfang unfassbare, so Art, ich würde sagen, es waren so Art Nervenschmerzen irgendwie gehabt habe. Also, ich habe das Gefühl gehabt, mein ganzer Körper tut weh, bis in die Handgelenke rein, ins Gesicht, überall. Und da ist mir dann so gesagt worden, dass das Nervenschmerzen sein könnten und dass es das einfach wirklich auch ganz oft in der Trauer so stattfindet. Und ich habe schon am Anfang, weil ich eher aus der also verhaltenstherapeutischen, so kognitiven Richtung gekommen bin, so von meiner Profession schon auch viel versucht, irgendwie so auf der Ebene zu arbeiten und habe dann aber auch gemerkt, ich muss eben den Körper mit reinholen mehr, weil der reagiert ja voll. Also ich habe wirklich auch starke Erschöpfungszustände gehabt. Also ich habe mich gefühlt teilweise wie Blei, und deshalb dann umringt von zwei springenden Kindern und so, und man muss dann irgendwie Kraft haben eigentlich, um die Kinder durch die Gegend zu schleppen oder Sachen durch die Gegend zu zahlen oder so. Also ich habe relativ bald einmal dann so angefangen, irgendwie so meinen Körper so ein bisschen mit reinzuholen. Und zuerst, lustigerweise, war das, also Yoga war natürlich, weil das war mit meiner Schwester so verbunden. Ich habe aber dann ganz lang kein Yoga machen können, weil das einfach zu nah dann irgendwie war. Und das habe ich dann am Anfang nicht so hinkriegt. Mittlerweile geht das wieder ganz gut. Was mein einer meiner ersten Zugänge war, war Singen, lustigerweise. Also, weil ich irgendwie dann so das Gefühl gehabt habe, ich möchte irgendwie eben auch, um so dieses, das auszudrücken, aber auch den Körper so mit zu nehmen, bin ich so zu Gesangsstunden gegangen. Am Anfang einmal, was auch voll gut war. Da habe ich sogar meine Mama mitgenommen. Und dann habe ich so verschiedene Sachen ausprobiert, also eben unter anderem also Workshops bei dir, aber auch bei Kolleginnen von dir, also so Online Online-Kurs. Bei einem Workshop war sogar mal meine Mama dabei.
Ja, das war's genau.
Ja, dann dieses, damals hieß es, glaube ich, Adventkalender und nicht auf Hinterkraft,
Genau,
glaube ich,
genau.
genau, war ja auch mal
Das war nur die
mit.
kleine Version davon.
Genau. Ja, und mir hat das einfach total imponiert, wie du das halt so zusammengeführt hast, gell? Also, weil ich bin ja selber vom Fach, aber trotzdem, es ist jetzt nicht so Schwerpunkt, den Körper so extrem mit reinzunehmen. Und das hat mir total gut getan. Und ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal diese Übung gemacht habe mit dem Seil, ich weiß aber nicht mehr genau, wie die
Das
heißt,
Sextant.
das Sextant, dass ich das Gefühl gehabt habe, so als würde mir die Bier hochziehen. So hat sich das für mich angefühlt irgendwie. Das war voll schön. Damals kann ich mich noch gut erinnern. Ja, und ich muss sagen, ich habe mich dann erst so richtig begonnen, mit Nervensystemregulation zu beschäftigen, was eigentlich auch arg ist, dass man es in der Ausbildung wenig hört, gell?
Wollte ich gerade sagen, eigentlich sollte das doch auch mit drin
Ja,
sein.
also ich habe mich dann erst mit Nervensystemregulation mehr beschäftigt und mit wann brauche ich Aktivierung, wann brauche ich eher Ruhe. Habe dann auch viel Yoga Nidra gemacht zum Beispiel, aber schon auch dann einfach so dieses Tanzen oder mal rausstreifen oder schütteln oder so. Boxen habe ich dann zwischendurch auch probiert, weil ich schon, wie gesagt, sehr wütend war. Und ich habe einfach viel verschiedene Dinge dann oder Wege für mich dann gesucht und merke auch, dass sich das total integriert hat, auch dass ich weiß, der Körper braucht was. Also das ist nicht nur irgendwie ein geistiger oder seelischer Prozess, sondern der Körper muss irgendwie mit reingeholt werden. Und habe das auch total in meine Beratungen und Behandlungen total integriert mittlerweile auch, dass das eben wichtig ist. Ja, also ich glaube schon, dass einer der ersten Zugänge warst sicher du mit deinen Angeboten dann auch.
Und durch das, dass du dann so viel wieder entdeckt hast, für die bist dann wieder zurückkommen zum Yoga, was ja ursprünglich so mit deiner
Ja,
Schwester in Verbindung war.
ja,
Und das machst jetzt das
ja,
mittlerweile wieder regelmäßig
ja,
so für
ja.
die Aschien.
Genau, also durch diese ganzen Dinge bin ich dann irgendwann wieder zum Yoga zurückgekehrt, weil das habe ich gern auch früher selber gerne immer gemacht. Und mittlerweile bin ich wieder im Yogastudio sogar. Und ja, es tut mir total gut und habe auch das so ein bisschen verknüpft mit, also meine Schwester war in einer Aromatherapie-Ausbildung gerade in der Zeit, dass sie dann gestorben ist. Und jetzt, dass ich einfach auch mit dem so ein bisschen arbeite und einfach gern ja, mir das auch so ein bisschen zur Unterstützung so herhole. Einfach weil es natürlich auch voll mit ihr verbunden ist und es ist einfach angenehm.
Ja, voll,
Ja,
voll. Das
genau.
kann man.
Also, aber eben, das hat mir schon geholfen, den Zugang dann wieder zu finden zu meinem Körper und zur Bewegung und ja, voll.
Ja, dann vielleicht noch zum Abschluss so ein bisschen Hoffnung da raus nochmal streuen, obwohl ich eh schon überzeugt bin, dass Sie viel davon mitnehmen können von unserem Gespräch. Gibt es irgendeine spezielle Botschaft, die du irgendwie anderen Geschwistern da draußen ja, rausposaunen möchtest, ihnen mitgeben möchtest?
Also ich würde gern zwei Sachen, glaube ich, mitgeben. Das
Oh,
eine
du darfst schon
ist,
zwei Sachen.
ja, das eine ist, nehmt es mit der Gleichzeitigkeit mit, gell? Also das ist für alle Trauernde, weil das ist etwas, das kennen wir in unserer Gesellschaft oft nicht so. Und dass man das einfach so mitnimmt, als es darf einfach sein, dass verschiedene Dinge gleichzeitig da sind, verschiedene Gefühle. Und das Zweite ist wirklich, redet mit Leuten, denen ihr vertraut, darüber und bleibt nicht im Stillen sozusagen mit eurer Trauer, sondern ich habe eigentlich eine gute Erfahrung gemacht, darüber zu sprechen und zu sagen, eben, es kommt wieder der Todestag oder ich freue mich voll, wenn ihr euch daran erinnert, dass da ihr Geburtstag ist. Gerade engen Freundinnen, also die haben sich das mittlerweile eingespeichert, die melden sich danach, aber von selber kommt es halt oft nicht, weil manchmal so dieses, ja, die wollen ja nicht erinnern oder ja, vielleicht ist es jetzt eh gerade gut und dann ist sie wieder traurig oder so. Also wir Trauernde, wir denken eh jeden Tag an unsere Verstorbenen
Voll.
und das ist ja auch so ein Mythos. Also ich würde wirklich, glaube ich, die Leute motivieren zu sagen, wenn euch das wichtig ist und ihr das wollt auch, dann sagt anderen, was ihr braucht. Also ich weiß, es geht am Anfang nicht so gut, aber wenn es vielleicht ein bisschen Zeit vergangen ist, man darf auch noch nach 2, 3, 4, 5, 10 Jahren sagen, ich merke, es tut mir gut, wenn sich zum Geburtstag meines Bruders, meiner Schwester, wenn sich da wer meldet oder wenn wer dran denkt. Oder ich hab's gern, wenn ihr den Namen von meiner Schwester ausspricht oder wenn ihr mir manchmal eine Geschichte erzählt, wenn ihr euch gerade daran erinnert oder so oder wenn ihr an sie denkt, was ihr mir schreibt. Weil das machen dann viele nicht, eben auch wieder aus dem Grund, ja, dann ist sie wieder traurig oder so. Also ich habe das Gefühl, dass es wirklich auch einen Unterschied machen kann, wenn man damit ein bisschen offener und rausgeht, weil man dann weniger allein damit bleibt. Und natürlich sucht euch Gleichgesinnte, also die das erlebt haben, das ist wirklich Gold wert. Ja, das waren drei Sachen. Wahrscheinlich habe ich noch viele Weisheiten auf Lager, aber das ist vielleicht das, was ich so zum Abschluss vielleicht so sagen kann.
Ah, schön. Ja, dann vielen lieben Dank, liebe Ina. Es war sehr schön, berührend und wie gesagt, ich bin mir sicher, da kann man ganz, ganz viel für sich mitnehmen. Oh, ich wieder für mich. Und es war richtig, richtig cool, mit dir zu sprechen, so offen und ehrlich und echt schön. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, und dann sagen wir da draußen Tschüss, auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.